beglückender Anblick, nicht wahr? Herr Weber, folgen Sie mir doch bitte. Jetzt sind Sie also schon hier angekommen. Das ging wohl schneller als von Ihnen geplant.
Sind Sie... Ich meine, also... Bist du... Sind Sie... Gott?
Nein, ich bin nicht Gott. Ich überprüfe lediglich, wie es mit Ihnen weitergeht.
Wie meinen Sie das?
Sie haben ja die beiden Türen draußen gesehen. Eine der beiden wird sich für Sie öffnen. Wir müssen nun klären, wo Sie die Ewigkeit verbringen werden.
Auf jeden Fall in diesem wunderbaren Land. Ich möchte nicht in dieses Loch.
So geht es jedem, wenn er erstmal hier ist.
Das sollte aber bei mir kein Problem sein. Ich bin getauft, zahle regelmäßig meine Kirchensteuer und spende ab und zu für einen guten Zweck. Außerdem versuche ich immer, ein anständiges Leben zu führen. Oder hab's versucht, wie auch immer. Getreu nach dem Prinzip, tue Recht und scheue niemand.
Deswegen sind Sie hier, Herr Weber. Wir werden sehen, was sich machen lässt.
Was muss ich denn machen, um da reinzukommen?
Sie brauchen 6.000 Punkte.
6.000 Punkte? Aha. Und wie bekommt man die?
Beispielsweise durch gute Werke, ein tadelloses Leben, gute Moral. Sie wissen schon.
Ja, das müsste ich eigentlich schon erreichen. Ich bin kein schlechter Mensch gewesen. Aber das müsst ihr hier oben ja schließlich wissen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemand umgebracht. Nie gestohlen. Habe versucht, freundlich zu meinen Mitmenschen zu sein. Ging regelmäßig zur Kirche. Oder fast regelmäßig.
Halt, Moment bitte. Wir müssen das alles im Einzelnen festhalten und die Punkte zusammenzählen.
Ach so, gut. Soll ich anfangen oder stellen Sie die Fragen?
Fangen Sie ruhig einmal an.
Ja. Das ist gar nicht so einfach. Schließlich führt man nicht Buch über Dinge, die man gut gemacht hat.
Wir schon. Machen Sie sich also darüber keine Sorgen.
Ja, also fangen wir zuerst mal mit meiner Frau an. Ich habe sie immer gut behandelt, nie geschlagen. Sie musste auch nie um Geld betteln. Ich habe mich bei meiner Arbeit extra angestrengt, damit sie ein luxuriöses Leben führen kann. 60 Stunden die Woche. Schließlich fällt mir auch noch meine Tochter ein. Sie ist ein sehr nettes und anständiges Mädchen geworden. Was tun Sie denn da? Ein einziger Punkt dafür? Und was ist mit den ganzen Nächten, die wir durchgewacht haben, als sie krank war? Mit den Sorgen, die wir ihretwegen hatten? Sie sollten doch über all das Bescheid wissen.
Die durchwachten Nächte gehen, soviel ich weiß, auf das Konto Ihrer Frau. Das andere müssen wir einzeln betrachten.
Also dann weiter. Hätte nicht gedacht, dass es hier so zugeht. Meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter war wirklich ein böser Mensch. Trotzdem habe ich sie immer sehr höflich behandelt.
Was denn? Was denn, nur einen Punkt? Wissen Sie denn nicht, was mich das gekostet hat?
Doch, aber Sie hätten sie lieben sollen.
Meine Schwiegermutter? Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wer meine Schwiegermutter ist. Ach, höre sich das einer an.
Sie lieben sollen? Ja, wie hätte ich das denn tun sollen? Meinem Nachbarn habe ich oft geholfen.
Moment. Sie meinen Herrn Carstens? Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie zuletzt sehr verfeindet. Wegen eines zu großen Baumes?
Ja, natürlich. Wie hätte ich denn mit dem im Frieden leben sollen? Wie viele Punkte habe ich denn schon? Mir reicht das hier allmählich.
32.
Was? 32? Ja, aber so komme ich doch höchstens auf 50 Punkte.
Das ist doch nicht fair hier. Schauen Sie sich doch mal die Menschen an, Mann. Ich bin doch nicht schlechter als andere. Mörder und Kinderschänder.
Herr Weber, wir schauen hier Ihr Leben an, nicht das der anderen.
Gibt es etwas, wo man mehr Punkte bekommt? Versuchen wir es doch mal mit den 10 Geboten. Die habe ich fast alle gehalten.
Oh ja, das würde sehr viele Punkte geben.
Also, dann versuchen wir es doch mal mit Du sollst nicht stehlen. Also, ich war immer ehrlich. Mein Bruder zum Beispiel, der hat schon als Kind gestohlen. Aber ich nie.
Wie steht's mit der Steuererklärung? Immer vollkommen ehrlich?
Aber das ist doch kein Stehlen. Das hat doch jeder gemacht.
Aber Herr Weber, dadurch, dass es jeder macht, wird es doch noch lange nicht richtig. Leider haben Sie damit den Staat bestohlen. Aber wie war das damals mit dem Versicherungsfall, als Sie...
Das gilt auch als Stehlen? Also lassen wir das!
Wenn ihr hier so kleinlich seid, dann brauchen wir das Gebot über das falsche Zeugnis ablegen gar nicht erst erwähnen. Natürlich habe ich hier und da mal eine kleine Notlüge gebraucht. Aber ich war immer bemüht, nie schlimm zu lügen. Meine Güte, das macht doch jeder.
Das ändert bei uns rein gar nichts.
Versuchen wir es mit dem Nächsten. Du sollst nicht töten. Das weiß ich nun ganz genau, dass ich das nicht übertreten habe. Wie viele Punkte gibt das?
Das müssen wir erst einmal klären. Erinnern Sie sich an die Worte, als der Gerichtsbeschluss kam, der Ihrem Nachbarn Recht gab? In der Sache mit dem Baum, Sie wissen schon. Sie sagten, dem Kerl drehe ich den Hals um.
Das sagt man doch nur so daher. Schließlich habe ich es nicht getan. Das zählt ja wohl.
Und wie oft haben Sie ausgerechnet, wie lange Ihre Schwiegermutter mit ihrer Krankheit noch zu leben hat? Und was Sie dann erben? Haben Sie nicht mit dem Arzt darüber gesprochen, dass man ihr Leben nicht verlängern sollte?
Ja, aber sie ist eines ganz natürlichen Todes gestorben. Ich habe sie nicht umgebracht.
Aber Herr Weber, der Wunsch war in Ihrem Herzen vorhanden. Sowohl bei Ihrer Schwiegermutter, als auch bei Ihrem Nachbarn.
Als wenn ich einen einzigen Ehebruch begangen habe, bekomme ich da auch keine Punkte. Obwohl Sie wissen, dass ich meiner Frau 37 Jahre lang treu war und dass da nur dieser einzige dumme kleine Fehltritt von mir war. Ich bin kein Mann, der anderen Frau nachsteigt.
Sie sollten Ihre Gedanken am besten kennen, Herr Weber.
Meine Gedanken? Was macht man nicht alles in Gedanken? Aber das machen doch alle!
Verdammt nochmal! Ich war nie besonders schlecht. Ich war ein ganz normaler Mensch. Ihr könnt doch hier oben nicht pedantisch sein.
Aber Herr Weber, wir haben hier einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wie oft haben Sie nach Gottes Gerechtigkeit gerufen, die Sie einmal zeigen soll? Nun, hier ist sie. Gott hat niemanden darüber im Unklaren gelassen, dass er am Ende des Lebens richten wird. Das haben Sie doch auch gehört, oder?
Ja, schon. Aber ich dachte, ich sei nie so schlecht, um abgeurteilt zu werden.
Aber hat Gott nicht seinen Sohn gesandt, um für die Sünder zu sterben? Heißt es nicht irgendwo in der Bibel, dass der das ewige Leben bekommt, der an Jesus Christus glaubt?
Doch, Sie kennen sich sehr gut aus, Herr Weber. Aber seien Sie ehrlich, Sie haben doch nicht wirklich an ihn geglaubt.
Ich habe seine Existenz nie abgestritten.
Nun gut, dann lassen Sie mich es so ausdrücken. Sie haben ihm nicht vertraut. Leben und Sterben von Jesus Christus hatte für Sie im Grunde gar keine Bedeutung. Sie wollten es ja mit Ihren eigenen Taten in den Himmel schaffen. Dass der Sohn Gottes für Ihre Schuld mit seinem Leben bezahlt hat, das wollten Sie nie hören. Denn dann hätten Sie sich ja eingestehen müssen, dass Sie in Ihrem Leben sehr viel Schuld angehäuft haben. Aber in Ihren Augen waren Sie ja gar nicht so schlecht.
Ja, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir irgendjemand gesagt hätte, dass es hier so streng zugeht. Habe ich irgendeine Möglichkeit? Ich war doch nicht so schlecht wie manch anderer.
Wir haben alles, was Sie getan haben, in diesen Büchern aufgeschrieben. Wir können die Punkte zusammenzählen. Sollten Sie auf 6.000 kommen, hätten Sie es geschafft.
Ach, lassen wir das. Aber eins sage ich Ihnen. Sie haben scheinbar überhaupt keine Ahnung, wie es da unten in der Welt zugeht. Da kommt ja niemand hier herein. Wo kommen denn die Menschen her, die es da reingeschafft haben? Ich wette, die haben es genauso wenig verdient wie ich. Hatten wohl genügend Geld, den Eintritt zu zahlen.
Sie haben immer noch nicht verstanden, was ich Ihnen mitteilen wollte. Diese Menschen haben eine Eintrittskarte bekommen, das stimmt.
Dachte ich's mir doch.
Aber sie haben sie nicht bezahlt. Niemand konnte so viel zahlen. Nur einer. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Es gab eine 6.000-Punkte-Karte ganz umsonst. Wer im Leben seinen Stolz beiseite legte und sich diese Karte von Jesus Christus schenken ließ, weil er einsah, dass er die erforderliche Punktzahl nie und nimmer erreichen würde, der hat hier freien Eintritt. Für die Ewigkeit.
Warum hat mir das denn niemand gesagt? Das hätte ich doch gleich gemacht. Ich wurde völlig falsch informiert. Ich dachte, man müsse nur halbwegs recht leben.
Sie kennen doch mein Motto. Tu recht und scheue niemand. Daran habe ich mich immer gehalten. Können Sie denn gar keine Aussage machen? Nein. Nein. Bleiben Sie doch hier! Kommen Sie zurück! Ich will mein Buch sehen! Bitte! Bleiben Sie hier! Ich bin in deinem schrecklichen Ort! Nein! Nein! Nein!
Alles nur ein Traum. Ja, alles nur ein Traum.
Bis bald, Herr Weber.
Als in der Bibelschule sich zwei Studenten unterhielten über die Hölle und ihr Wissen austauschten und diskutierten, wie genau das sein würde, wer genau da hineinkommen würde, kam der Bibelschuldirektor vorbei. Und sie hielten ihn an und sagten, hey, wir haben da so eine Frage zur Hölle. Und er blieb stehen und schaute seine zwei Studenten an und sagte, wie kann man mit trockenen Augen über die Hölle reden? Das versuche ich heute. Ich glaube, viele Menschen sind falsch informiert, wie Karl Weber. Zur Hölle. Wie oft haben wir diesen Fluch gehört? Vielleicht ihn selbst ausgesprochen. Aber ich möchte ihn gerne als Frage verstehen. Zur Hölle? Was heißt das? Ach ja, Wir haben ja eine Präsentation. Worauf muss ich drücken, David? Ah ja. Jetzt muss ich so rumdrücken wahrscheinlich. Im Hebräerbrief stehen diese Zeilen. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Laut dieser Bibelstelle gehört das ewige Gericht zur Grundausstattung und zum Grundwissen jedes Christen. Deswegen ist es nur recht und billig, dass wir uns das immer wieder auch hier im Gottesdienst vor Augen führen, was es heißt, ewiges Gericht. Es ist ein Fundament unseres Glaubens, nicht Kür, sondern Pflicht. Jesus selbst verwendet 13% der 1870 festgehaltenen Verse seines Redens mit Aussagen über die Hölle und spricht in mehr als der Hälfte seiner Gleichnisse davon. So erlässt keinen Zweifel daran, dass es diesen Ort des Schreckens tatsächlich gibt. Nicht nur als Fiktion oder als Angstmachen für Kinder oder beschränkte Leute. Ich möchte heute mit euch die Erzählung vom reichen Mann und Lazarus anschauen, die beide starben und sich an verschiedenen Orten wiederfanden. Dann möchte ich davon reden, was es mit dem Hades und mit dem Feuersee laut der Bibel auf sich hat. Mein Ziel ist es, die Konsequenz der Hölle und unseres eigenen Lebens besser zu verstehen, damit es uns nicht geht wie Herrn Weber. Was Deutsche glauben, ist sehr interessant. 60% aller deutschen Kirchenmitglieder hoffen, obwohl 60% Kirchenmitglieder sind, hoffen nur 35,2% auf ein Leben nach dem Tod. Fast zwei Drittel, 64,6% aller Deutschen sind davon überzeugt, dass mit dem Ableben das Dasein endet. Nun, wenn sie recht haben, ist alles okay. Kein Problem. Wenn wir uns irren, haben wir dann nichts verloren, stimmt's? Aber wehe, sie irren sich. Und die Bibel hat wirklich recht. Annähernd ebenso viele, 63,2%, meinen, dass ihre Existenz durch den Tod zwar beendet sein werde, aber ein Teil von ihnen in ihren Nachkommen weiterlebe. 27,2% glauben, dass es ein Paradies und eine Hölle gibt. Das ist immerhin noch eine stolze Zahl von einem guten Viertel unserer Bevölkerung. Und fast genauso viele, 21,3%, glauben, dass sie in anderer Gestalt wiedergeboren werden. Also achte auf die Ameise, auf die du trittst. Wie ist das nun? Was sagt die Bibel? Also, wer mich länger kennt, weiß, die Bibel ist mein Fundament. Das heißt, was ich da nicht finde, das zweifle ich erstmal an. Was ich dabei finde, ist mein Lebenskonstrukt. Und damit befinde ich mich in guter Gesellschaft von jedem Christen auf diesem Planeten, der verstanden hat, was Jesus selbst über das Wort Gottes sagt. Da fehlt mir jetzt die Zeit, so das hier noch auszuvellieren. Aber zusammenfassend sagt Jesus, die Bibel in ihrer Ganzheit ist Gottes 100% zuverlässiges, gewirktes Wort Gottes. Das, was er uns sagen will, das Testament für uns, unser Erbe mit allen Konsequenzen. So, und was sagt Jesus selbst in diesem Beispiel? Lukas 16, Vers 19 bis 31, wer es aus seiner Bibel weiterlesen möchte. Es war ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre, und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns hier und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er aber sprach: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören? Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Diese Begebenheit war kein Gleichnis. Nie gebraucht Jesus in Gleichnissen Namen aktueller Personen wie hier. Es war die Beschreibung eines tatsächlichen Geschehens. Der Aufenthaltsort nach dem Tod. Abrahams Schoß war der Ort, an den die Heiligen des Alten Testaments gebracht wurden. Solange, bis Jesus den Weg in die Gegenwart Gottes bahnte. Der reiche Mann fand sich im Hades wieder, dem Ort der Qual, der Warteraum vor dem jüngsten Gericht ist, an dem diese Menschen zur Ewigkeit in der Hölle verurteilt werden. So, es gibt unterschiedliche Wartezonen. Außerdem wissen wir durch dieses Gleichnis, dass es dort ein volles Bewusstsein geben wird. Man wird also nicht irgendwo dahin dämmern und irgendwie wird irgendwann alles irgendwie sein Ende finden, sondern es wird hochgradig wahrgenommen. Der reiche Mann war auch dort noch ein Mensch mit Verstand, mit Gefühlen, mit Willen, mit körperlichen Empfindungen und mit Bedürfnissen. Dieser Mann konnte sehen, hören und Schmerz empfinden. Man besitzt dort auch eine Art von Fleisch oder Körpersubstanz. Das erkennen wir an dem intensiven Verlangen dieses reichen Mannes nach Kühlung. Jesus sagt, dass sowohl der Leib als auch die Seele in der Hölle kontinuierlich ins Verderben gestürzt werden. Matthäus 10, 28. Mit anderen Worten wird dort also das Fleisch der Menschen vom Feuer und von den Würmern in der Hölle ununterbrochen gequält und gepeinigt. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Vorstellung. Und wenn man das mit der Ankündigung verbindet, dass es kein Ende hat, ist es eine unerträgliche Vorstellung. Niemand will das und niemandem wünscht man das, nicht mal seinem schlimmsten Feind. Auch da sollte ja jede Strafe irgendwann doch bitte schön ein Ende haben. Man ist ja kein Unmensch. Doch dieser Ort existiert. Und zwar ein Ort, an dem es keine Gnade mehr geben wird. Das, was uns allen, wenn wir Jesus kennen, so wichtig geworden ist, seine Gnade. Er vergibt, er liebt, er beschenkt uns völlig unverdient mit dem ewigen Leben und mit vielem mehr. Dieses wird nach diesem Leben vorbei sein. Es wird keinen Zugriff auf Gottes Gnade dort geben. Der reiche Mann flehte um Gnade, doch machte Jesus deutlich, dass es nach diesem Leben keinerlei Chance mehr gibt, eine Entscheidung für die Herrschaft Gottes über das eigene Leben zu treffen. Aus der Hölle gibt es in Ewigkeit kein Entkommen. Es wird niemals jemand von außen kommen, um die Insassen der Hölle zu trösten oder ihr Leiden zu erleichtern, obwohl sie sich so sehr danach sehen. Manchmal hört ihr das, dass Leute sagen, ja, ich gehe in die Hölle, da feiern wir Partys. Die Enttäuschung wird sehr groß sein, denn da feiert niemand Party. Die Zeit von Partys ist in diesem Zeitpunkt für diese Menschen endgültig vorbei. Der reiche Mann wünschte sich keine Gemeinschaft an diesem Ort. Er wünschte sich Linderung, um da rauszukommen. Stattdessen wollte er nicht, dass seine Brüder ebenfalls an diesen Ort kommen. Interessant, oder? Wenn der Ort ja nicht so schlimm wäre, ich meine, dann habe ich wenigstens meine Brüder bei mir, wäre ein sehr egoistischer Wunsch. Aber er wusste, dieser Ort gibt es keine Gemeinschaft, es gibt keine Feste, es gibt nichts, was wir gemeinsam dort leichter ertragen könnten. Die Hölle ist ein Ort, an dem völlige Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit herrscht. Darüber hinaus erinnert man sich an alles. Vielleicht ist das das Allerschlimmste. Ein Leben lang sich an die Dinge zu erinnern, die man gemacht oder die man nicht gemacht hat. Und schließlich sehen wir in diesem Gleichnis, dass nichts wichtiger ist als das Wort Gottes. Was war die Antwort Abrahams, als der reiche Mann sagte hier, tu doch ein Wunder oder schick mich noch mal kurz zurück oder schick irgendjemand zurück, den Lazarus von mir aus, dass der meine Brüder warnt. Und Abraham sagte, es wird keinen Unterschied machen. Denn sie hören nicht, was das Wort Gottes sagt. Und ich meine, wir reden jetzt vom jüdischen Kontext. Die Juden kannten das Wort Gottes. Die kannten das Alte Testament. Jeder kannte das. Es gab keine zweite Religion in Israel in dieser Zeit. Es gab ein paar Absplitterungen, aber die alle fußten letztendlich auf den 5 Büchern Mose und hatten vielleicht noch eine Sonderlehre dabei. Aber jeder wusste, was dort stand, was das Gesetz sagte und was die 10 Gebote waren und all diese Dinge. Das war kein Geheimnis. Die meisten spektakulären und übernatürlichen göttlichen Beweise, und das erlebe ich selbst, beeindrucken uns immer nur kurze Zeit. Ich habe Leute gesehen, die wirklich geheilt wurden. Ich meine, so richtig heftig geheilt wurden. Wenn jemand taub geboren wird und er wird hier unter Gebet geheilt, wirklich geheilt, er hört das erste Mal in seinem Leben, in seinen 30ern ohne Hörgerät. Und er bleibt nicht bei Gott. Sagt mir das was? Ich habe, was ich wollte, jetzt kann ich leben, wie ich will. Wie kurzsichtig das ist. Also ich weiß, dass es nicht das Einzige ist. Wenn es dabei bleibt, dann würden in jedem Heilungsgottesdienst bekehren sich Leute, das passiert meistens, und werden geheilt und erleben Wunder. Aber das heißt nicht, dass die bis zum Ende mit Jesus gehen. Und das ist traurig, tragisch. Obwohl Gott uns diese Zeichen und Wunder ja gibt, damit wir über ihn reden können und Leute überhaupt mal, ist nicht nur irgendeine Religion, da ist mehr. Da passiert ja was. Ist nicht nur irgendeine fromme Leier, was ja Leute oft erwarten. Gerade in unserem Land, wenn sie Christen hören, dann denken sie an Kirche und zwar an die langweilige Form davon. Da, wo ja doch nicht wirklich was passiert und wo auch keiner wirklich was erwartet. Und diese Kirchen gibt es zuhauf. Nicht nur, Gott sei Dank. In jeder Kirche findest du auch andere, die echt was mit Gott unternehmen und die Gott ernst nehmen und wo gute Sachen passieren. In ihrem Erkenntnisstand zugegeben, klar. Nichts ist wichtiger als das Wort. Wie wichtig ist dir das Wort? Was hättest du gesagt an Herr Webers Stelle oder an der Stelle des reichen Mannes? Was wäre dein Pfund gewesen, das du auf die Waagschale hättest legen können? Ist das Wort Gottes für dich wirklich relevant? Oder nur sonntags morgens hört man sich's mal an? Ist es das, was dich die Woche über begleitet? Jeden Tag? Fängst du damit deinen Tag an? Verschließt du ihn damit auch ab? Das ist ein guter Rat, den ich dir geben kann. Wenn das Wort Gottes diese Bedeutung hat, dann kann sich es niemand erlauben, es unterzubetonen. Denn überbetonen ist schwer möglich. Nun gehen wir in die zweite Runde. Hades und Feuersee. Der zweite Tod genannt. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 11, 13 und 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. So, der Hades ist die Zwischenstation der Qualen. Alle, die dort nach diesem Leben hingelangen werden, kommen vor Gericht, nicht vor ein Lobgericht. Und wenn alle Urteile vollstreckt wurden, wird alles, was sich Gottes Wesen widersetzt und alle, die die Gesetzlosigkeit getan haben, in den Feuersee geworfen, auch die gefallenen Engel und sogar der Hades selbst. Wenn ihr länger in dieser Gemeinde seid oder ihr den Livestream hört oder später irgendwann die Predigt, dann wisst ihr, wir sind keine Höllenprediger. Das, was ich heute tue, das tun wir in der Regel nicht mal jedes Jahr. Dass wir sehr eindeutig und klar ein, zwei, dreimal über dieses Thema reden. Aber wenn wir es tun, dann tun wir es klar und eindeutig. Und wenn dich das verärgert, dann habe ich große Freude daran. Weil die Möglichkeit besteht, dass du darüber nachdenkst, ob es nicht wahr sein könnte. Denn irgendwann stehen wir alle vor diesem netten Herrn, wie auch immer der aussieht. Und dann werden die Bücher aufgetan. Und wenn dein Buch dann in dem entscheidendsten aller Bücher steht, im Buch des Lebens, dann wird sich niemand größer freuen als Jesus und ich. Weil ich was damit zu tun hatte, wenn ich dir heute vielleicht damit auf den Fuß trete. Lass uns doch die Insassen der Hölle mal anschauen. Auch darüber gibt es Klarheit in Offenbarung 21, Vers 8. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten und von mir abgefallen sind, den Mördern und Ehebrechern, allen, die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus Feuer und Schwefel geworfen. Das ist der zweite Tod, der für immer von Gott trennt. Hier wird sehr klar definiert, für wen dieser Ort ist. Erschreckend klar und doch hilfreich klar, denn solange wir noch atmen, sind wir in der Lage, Dinge zu verändern. Hier steht drin, kein Esoteriker kommt in den Himmel. Kein Mystiker kommt in den Himmel. Niemand, der okkulte Praktiken ausübt, niemand, der Mörder ist, und sei es in Gedanken, niemand, der feige Jesus verleugnet. Hey, warst du schon mal da? Niemand, der von ihm abgefallen ist, das heißt, der nicht an ihm klebt. Das ist eine sehr klare Definition. Abgefallen heißt nicht ihm folgend. Puh, jetzt haben wir eine große Gruppe, eine riesengroße Gruppe in diesem Planeten. Betrüger, Lügner, hast du schon mal gelogen? Hey, willkommen im Club. Ich sag dir, eine heiße Zeit wartet auf die, die lügen, ohne Buße getan zu haben, ohne den Ausweg gewählt zu haben. Aber es war doch nur eine Lüge, Herr Weber. Da oben wird kein Unterschied gemacht. Was eine kleine oder große Lüge? Du hast keine Chance. Du bist draußen. Der See besteht aus brennendem Schwefel. Schwefel ist eine nicht metallische Substanz, bei deren Verbrennung starke Hitze entwickelt wird. Und wie wir alle wissen, ein sehr unangenehmer Geruch entsteht. Offenbarung 2, Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wisst ihr, dass diese Bibelstellen, die letzten drei, die ich jetzt vorgelesen habe, dass die für uns geschrieben wurden? Für Christen? Für Gemeinden? Als Jesus diese Offenbarung dem Apostel Johannes auf Patmos gab, gab er sie für die Gemeinden seiner Zeit und bis heute. Er gab sie nicht der Welt. Er sagte, das muss vorgelesen werden überall dort, wo Gemeinden sind. Und deswegen sollten wir uns das auch immer wieder anschauen. Das Buch der Offenbarung ist sehr aktuell in dieser Zeit. Und es hat mit uns zu tun. Und wenn Gott uns warnt, dass die Hölle tatsächlich auch für Christen eine mögliche Option sein könnte, dann sollten wir auf unser Leben aufpassen. Denn, das wisst ihr ja auch, ich glaube nicht an das Gerücht, einmal gerettet, immer gerettet. Ich glaube daran, dass alles mit dem letzten Atemzug entschieden wird. Wie haben wir zu diesem Zeitpunkt gelebt? Wann der kommt, und das ist die Krux, weiß niemand von uns. Das könnte noch an diesem Tag passieren, das könnte in 50 Jahren passieren. Darum empfiehlt uns Jesus ja so eindeutig, seid vorbereitet, und zwar zu aller Zeit. Spielt keine Spielchen, geht nicht den Weg der Welt und holt euch da mal so ein bisschen Lust und Vergnügen in einer Weise, wo du weißt, das ist zerstörerisch und schlecht und übel, weil das Wort Gottes sehr klar darüber spricht. Niemand weiß, wann er wiederkommt. Im eben aufgeführten Vers, Offenbarung 21,8, sehen wir drei Menschengruppen, die in den Feuersee geworfen werden. Zum einen sind Menschen, die Jesus verleugnen. Nun, ich denke, in unserem Land dürfte das etwa die Hälfte sein. Die sagen, wir haben mit Gott gerade gar nichts am Hut. Also ein gutes Drittel ist es auf jeden Fall. Laut Statistiken sind die nämlich nicht mal in irgendeiner Kirche, auch nicht als Kirchenmitglieder eingeschrieben. Sagen wir ein Drittel, gutes Drittel der Deutschen fällt unter dieses Motto, ich habe mit Jesus gar nichts am Hut. Ich glaube nicht an ihn, wenn es ihn gibt, ist er mir egal. Das ist letztendlich, was ausgedrückt wird, wenn sie all dem gegenüber gleichgültig bleiben, was Gott festgelegt hat. Und Kirchenmitgliedschaft in Anführungszeichen ist eine der Sachen, die Gott will. Richtig? Ja, egal in welcher Kirche, in einer Kirche, wo Gott dich einführt, ob die katholische, evangelische oder freikirchliche ist, das ist nicht die Frage, die Gott uns stellen wird an dem Tag vorbei im Wahn, sondern, hey, warst du Teil meiner Gemeinde? Irgendwo? Warst du lebendiger Stein irgendwo? Hast dich mit eingebracht? Hast mitgeholfen, das zu tun, was ich meiner Gemeinde auf dieser Welt übertragen habe zu tun? Und dann gibt es die, die Jesus den Rücken gekehrt haben, also die mal gut liefen. Es müssen Leute gewesen sein, die irgendwann mal heiß für Jesus waren. Und dann sind sie vielleicht verletzt worden, enttäuscht worden. Hey, mal ehrlich, nach fast 30 Jahren, ja, ich bin auch enttäuscht und verletzt von Christen. Mehr als ihr wisst. Wirklich, da hätte ich Geschichten zu erzählen. Aber darf das mich dahin führen, dass ich letztendlich wieder mein Leben ohne Gott lebe? Wie dumm wäre ich denn? Das Beste, was mir je passiert ist, wegzuwerfen, nur weil ich mit seinem Bodenpersonal Schwierigkeiten habe. Nee. Never ever. So, vielleicht hört das hier irgendwann jemand. Und du hast Jesus den Rücken gekehrt und du hast scheinbar gute Gründe. Glaub mir, in der Ewigkeit wird keiner dieser Gründe auch nur aus deinem Mund herauskommen. Weil er wird nichts gelten. Nichts. Warum hat Gott uns die Vergebungslehre gegeben? Sie löst diese Frage. Immer. Wenn ich jemandem vergebe, vergebe ich auch, lasse ich auch den Schmerz los, lasse ich die Bitterkeit los, lasse ich die schlechten Verhaltensweisen vielleicht, die ich mir angewöhnt habe, los. Vertraue wieder Menschen, riskiere wieder verletzt zu werden. Ja! Ei, immer und immer wieder. Und dann gibt es die dritte Gruppe. Das sind Sünder, die noch nie mit ihm gelebt haben. Zusammenfassend können wir sagen, alle diese drei Gruppen sind Menschen, die nicht Jesus nachfolgen. Das ist die einfachste und kürzeste Definition, die ich mir hier so vorstellen kann. So, ja, es gibt Schwarz und Weiß im Glauben. Ja, es gibt drin und draußen im Glauben. Und ja, ich kann, wenn ich drin war, auch wieder rausgehen. Aber ja, ich kann auch wieder reingehen. Und ich kann auch mich entscheiden, drin zu bleiben, egal was kommt. Das ist die beste Entscheidung. Die habe ich getroffen. Heute Morgen hörte ich Kim Walker Smith so im Bad, Lobpreis und so. Und sie war im iPad und ich war im Bad. Und sie sang ein Lied, wie ging der Text? Und wenn ich was nicht verstehe, entscheide ich mich für Jesus. Und wenn ich was nicht verstehe, entscheide ich mich für Jesus. So einfach, weißt du, ganz simpler, einfach. Das hat sie ganz oft gesungen. Da dachte ich, ja, es ist einfach. Wenn ich was nicht verstehe, kann ich sagen, oh, ich zweifle. Nee, ich entscheide mich für Jesus. Wenn ich was nicht zusammenbekomme, ich entscheide mich, der Bibel zu glauben. Wenn ich was nicht verstehe, was sagt die Bibel dazu? Okay, das ist für mich Maßstab. Ich verstehe nicht alles, ich verstehe vieles nicht. Ich bin dümmer als viele von euch hier. Aber eins habe ich entschieden. Ich entscheide mich für Jesus. Und das weiß ich, dass ich mit nichts in meinem Leben besser gefahren bin, als mich für ihn zu entscheiden. Egal was passiert, egal was Gutes oder was Schlechtes passiert, ich entscheide mich für Jesus. Was war denn der ursprüngliche Zweck für die Hölle? Ja, da gab es tatsächlich eine ursprüngliche Bestimmung, die wir im Matthäusevangelium 25,41 sehen. Dann wird er auch zu denen zu Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Das war die eigentliche Kanzelgruppe. Für die wurde dieser Ort geschaffen. Ausgeweitet lesen wir Markus 9 folgendes. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, reiß es aus. Es ist besser, halb blind in das Reich Gottes einzugehen, als zwei Augen zu haben und in die Hölle geworfen zu werden, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jesus spricht hier über den Feuersee, die Gehenna, das Wort aus dem Griechischen. Die Würmer in der Gehenna sterben niemals, weil das, was sie fressen, niemals aufhört zu existieren. Einer derer, die einen Blick in die Hölle geworfen haben, sah einen Riesenwurm, der das Fleisch der Menschen fraß, die in den Flammen gequält wurden. Es spielte keine Rolle, wie lange die Menschen schon in der Hölle gewesen waren. Sie hatten weiterhin Fleisch, das gefressen werden konnte. Jesus war sehr ernst und er rät uns, hier in diesem Leben konsequent auf Gott und seinen Willen ausgerichtet zu bleiben. Ich weiß, dass es sich jetzt alles anhört wie ein Horrorfilm. Aber ich glaube, keiner der Horrorfilme kommt da dran, was in diesem Ort tatsächlich abgeht. Wenn du einen schlimmen Zombiefilm gesehen hast, er wird nur einen Teil dessen zeigen, was dort stattfindet. Und das Problem ist, was dort stattfindet, hört nie auf. Das ist, was die Bibel sagt. Sorry, nicht meine Idee. Ich würde euch gerne hier was anderes erzählen. Aber das ist mein Maßstab. Das ist, was ich glaube. Jesus hat so viel Zeit und Intensivität da hineingelegt, den Ort zu beschreiben und uns vor diesem Ort zu warnen, dass niemand mit auch nur ein bisschen Grips darüber hinweggehen kann, sich damit zu beschäftigen und seine Entscheidung festzumachen, wie er leben will. Ich möchte euch einen Bericht von Kenneth E. Hagin vorlesen, der als ganz junger Mann etwas erlebte mit dieser Hölle. Diese Erfahrung endete sein ganzes Leben. Und dieses Erlebnis brachte ihn dazu, geistlicher zu werden, um es anderen weiter zu sagen. Er erzählt Folgendes. Am 21. April 1933, Samstagabends um 19.30 Uhr in McKinney, Texas, 50 Kilometer nördlich von Dallas, hörte mein Herz auf zu schlagen und der geistliche Mensch, der in meinem Körper lebt, verließ den Körper. Ich ging abwärts, tiefer und tiefer, bis die Lichter der Erde entschwanden. Je tiefer ich hinunterkam, umso schwärzer wurde es, bis alles nur noch schwarz war. Ich hätte meine Hand nicht einmal sehen können, wenn ich sie einen Zentimeter vor die Augen gehalten hätte. Je tiefer ich hinunterkam, umso heißer und stickiger wurde es. Schließlich konnte ich weit unter mir Lichter an den Wänden der Höhlen der Verdammten flackern sehen. Sie spiegelten die Feuer der Hölle wider. Der riesige, weiß leuchtende Feuerball zog mich an, wie ein Magnet Metall anzieht. Ich wollte nicht dorthin, ich lief auch nicht darauf zu, aber so wie das Metall auf den Magneten zuspringt, wurde mein Geist von diesem Ort angezogen. Ich konnte meine Augen nicht davon abwenden, die Hitze schlug mir entgegen, viele Jahre sind seitdem vergangen und doch steht es mir heute noch genauso vor Augen, wie ich es damals gesehen habe. Die Erinnerungen daran sind so frisch, als wäre es letzte Nacht passiert. Als ich den Boden der Grube erreichte, wurde mir bewusst, dass sich an meiner Seite eine Art geistliches Wesen befand. Ich hatte mich nicht danach umgeschaut, weil ich meine Augen nicht vom Höllenfeuer abwenden konnte, aber als ich anhielt, legte die Kreatur ihre Hand auf meinen Arm, zwischen Schulter und Ellenbogen, um mich hineinzugeleiten. Im selben Moment sprach eine Stimme von weit her über der Schwärze, über der Erde, über dem Himmel. Es war die Stimme Gottes. Obwohl ich ihn nicht sah, und ich weiß nicht, was er sagte, denn er sprach nicht Englisch. Er sprach in einer anderen Sprache. Und als er sprach, widerhallte es durch die ganze Region der Verdammten und schüttelte sie wie ein Blatt im Wind und ließ die Kreatur ihren Griff lösen. Ich drehte mich nicht um, aber da war eine Kraft, die mich zog. Und ich kam zurück, weg von dem Feuer, weg von der Hitze, zurück in den Schatten der Finsternis. Ich begann aufzusteigen, bis ich an den Rand der Grube kam und das Licht der Erde sah. Ich kam genauso wirklich wie immer in das Zimmer zurück. Ich ging durch die Tür hinein, obwohl mein Geist keine Tür brauchte. Ich schlüpfte zurück in meinen Körper, so wie ein Mann morgens in seine Hose schlüpft. Genauso wie ich ihn verlassen hatte, durch den Mund. Dann sprach ich mit meiner Großmutter. Sie sagte, mein Sohn, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte schon, du wärst von uns gegangen. Ich wollte, ich hätte die Worte, um diesen Ort zu beschreiben. Die Menschen gehen so selbstzufrieden durch das Leben, als müssten sie nicht mit einer Hölle rechnen. Aber das Wort Gottes und meine eigene Erfahrung sagen mir etwas ganz anderes. Ich weiß, was es heißt, bewusstlos zu sein. Es ist alles schwarz, wenn man bewusstlos ist. Aber ich sage Ihnen, es gibt keine Schwärze wie die Finsternis dort draußen. Man kann viel nachlesen. Es gibt eigene Bücher von Nahtodeserfahrungen von Menschen, die die Hölle gesehen haben. Wir haben als Familie da mal 2 Jahre lang fast bei jedem Mittagessen eine dieser Geschichten gelesen. Und ich sagte ihr, die stimmen alle überein in den Kerndingen. Alle. Die Hölle, der Feuersee ist immer dabei. Aber hier hat Jesus rausgerufen. Hagen war noch nicht gerettet zu diesem Zeitpunkt, aber seine Großmutter schon. Und die hat gebetet für ihren Jungen. Er war, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und er war todkrank und die Ärzte gaben ihm nur noch wenige Tage zu leben. Er wurde vollständig geheilt. Er starb, ich denke, er war 85 oder 86 Jahre alt, als er 2003 gestorben ist. Und er hat ein sehr einflussreiches Leben gelebt. Also auf mein Leben hat das sehr viel Einfluss ausgeübt, dieser amerikanische Pastor. Und ich glaube auch viele von euch auch. Seine Bücher leben nach wie vor und transportieren wichtige Botschaften aus dem Wort Gottes sehr eindrücklich und sehr klar. Er war ein Mann mit großer Vollmacht. Dem folgten Zeichen und Wunder, die in die Apostelgeschichte gepasst hätten. So, ich glaube, was er sagt. Er hat nie irgendwie übertrieben, hatte das nie nötig. Wenn er irgendwo war, die Zeichen folgten ihm, die Bibel angibt. Doch bei all den grausigen Aussichten in Bezug auf eine Existenz in der Hölle, wie wir sie gerade von diesem Augenzeugen gehört haben und sie auch in der Bibel finden, müssen wir uns fragen, wer hat die Hölle verdient? Und die Frage ist, jeder. Wir alle haben ohne Jesus ein durch und durch verdorbenes Herz. Jeder Mann, jede Frau. Doch da gibt es dieses Buch. Oh ja, das ist ein Buch, das musst du kennen. Das Buch des Lebens. Das ist die Eintrittskarte in den Himmel. Wer da drin steht, kommt an. Und auch hier eine Bibelstelle aus der Offenbarung. Aus dem selben Buch, wo eben die Warnungen drin standen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also einfache Antwort. Wer wird schließlich in der Hölle sein? Jeder, der nicht im Buch des Lebens steht. Wo wirst du sein, wenn dieser Gottesdienst vorbei ist? Wenn wir wieder zu Hause sind oder ihr, die ihr live zugeschaltet seid, wo wirst du sein, wenn dieser letzte Atemzug geschehen ist? Stell dir die Frage, lauf nicht vor der Frage weg. Bei jeder Beerdigung stelle ich die Frage. Weil wir, die wir noch leben, die große Chance haben, etwas zu tun, was der gerade beerdigt wird, nicht mehr hat. Wir können noch Entscheidungen treffen, wir können umkehren. Wir können Jesus nachfolgen und können sicherstellen, dass wir da ankommen, wo letztlich jeder hin will. So, zusammenfassend oder nochmal in 2 Bibelstellen. Ich komme ins Leben, wenn ich überwinde. Weil es heißt in der Offenbarung auch, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das ist geschrieben worden im Jahre 80, 90 nach Christus. Und in einer Zeit, wo die Christenverfolgung richtig Speed bekam. Rom, ich glaube es gab 7 oder 8 Christenverfolgungen innerhalb von 200 Jahren, die jeweils 10 oder mehr Jahre dauerten. Das ging richtig zur Sache. Viele Leute starben für ihren Glauben. Und Die Berichte, wie viele Leute sich bekehrt haben, weil sie Christen haben sterben sehen, sind unglaublich. Historische Berichte, wo sich römische Soldaten bekehrt haben, weil sie Christen haben sterben sehen. Wie starben denn diese Menschen? Was war denn so anders? Wie stirbt jemand? Fleisch stirbt, Fleisch wird getötet, Fleisch stirbt. Sie starben anders. Ich habe es nie live gesehen und ich will es auch nie live sehen, wie ein Christ stirbt. Aber offensichtlich war da was. Da schien was durch. Wir wissen das von Stephanus, der gesteinigt wurde. Und er sah den Himmel offen. Und die Leute, die ihn steinigten, die sahen die Herrlichkeit Gottes in seinem Angesicht. Und er starb mit einem Lächeln auf dem Lippen. Ich meine, das ist krass, oder? Da ist was, was in dem Moment, wenn wir heimgehen, wenn wir sterben, für uns erst sichtbar sein wird. Was wir bis dahin nur glauben können oder uns vorstellen können. Aber dann wird dieser Moment der Wahrheit kommen. Unerschütterlich, klar, ohne Gardinen davor. Wir werden das sehen, was wir glauben. Das sehen, was das Wort Gottes uns jetzt schon sagt. Malachi steht auch etwas Interessantes. Da besprachen sich miteinander, welche den Herrn fürchteten. Leute wie du und ich hoffentlich. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben. Für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachten. Bist du so jemand? Dann bist du auf einer guten Seite. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und der, der ihm nicht dient. Von Geburt an stehen alle in diesem Buch. Und irgendwann, in der Regel um die Pubertät herum, werden die ersten Namen gestrichen und gelöscht. Weil junge Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen, nicht mehr Kinder sind, die mitlaufen, sondern Selbstentscheidungen treffen. Viele treffen dumme Entscheidungen, gerade in unserem Land. Weil drumherum viele Menschen sind, die dumme Entscheidungen getroffen haben in Bezug auf den Glauben. Wer ist in einem christlichen Elternhaus groß geworden? Wie wenige sind es? Wenige Prozente, 1-2% in unserem Land. Der Rest muss seinen Weg finden. Vielleicht durch dich. Vielleicht bist du der, der ihnen zeigt, wie Glauben aussieht. Wie lebendiger Glauben aussieht, nicht irgendeine Form von Religion. Die Sünde löscht uns aus diesem Buch. Die bewusste Entscheidung, Gott und seinem Buch, seinem Wort, der Bibel nicht zu gehorchen, tilgt unseren Namen. Erst durch Umkehr von der Lebensschuld kommt man dann wieder in dieses Buch. Und durch ein beständig geistliches Leben in Gottesfurcht und Gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt, bleibt man in diesem Buch des Lebens. Und das ist buchstäblich die sichere Seite. Dazu muss ich es aber kennen, oder? Ich kann schlecht sagen, ich habe dein Wort immer gehorcht, wenn ich nicht mal weiß, was steht denn eigentlich drin. Ich habe Christen getroffen, die sind 10, 20 Jahre, glaube ich, die haben nie die Bibel gelesen. Da dachte ich, ha, du bist ganz schön risikofreudig, mein Freund. Wieso? Mein Pastor sagt mir, was richtig und falsch ist. Ja, hoffentlich sagt er dir das Wichtigste, aber weißt du, das entbindet dich in keinem Fall davon, selbst zu forschen, was richtig und falsch ist. Weil was ist, wenn er Lieblingsthemen hat und gewisse Themen nie anschneidet? Dann bist du da vielleicht beständig in Problempunkten drin und kommst in deinem Leben hier schon nicht auf den grünen Zweig. Hey, wie traurig. Lies selbst, studier, sprich mit ihm, während du das machst. Lass dir Dinge aufschließen. Er liebt es, der Heilige Geist macht es sehr gern. Es ist unausweichlich, dass ich täglich Zeit mit Gott im Gebet und mit der Bibel verbringe und verbindlich zu einer lokalen christlichen Gemeinde gehöre. Das sind nicht verhandelbare Elemente des christlichen Glaubens. Ich muss einen Ort haben, wo ich Jüngerschaft erfahre, wo ich im Glauben wachsen kann, wo Geschwister da sind, die mir auch mal den Kopf waschen und die Füße. Ja, Liebe. Liebe ist ja auch hierzu wichtig. Jemand, der mich liebt, der darf mir auch den Kopf waschen. Ich weiß, der ist ja für mich. Der will ja Gutes für mich. Ein guter Vater wäscht seinem Kind doch mal den Kopf hier und da. Hey, du einen hattest, weißt du, dass das stimmt. Das ist ein Teil seines Jobs, dir zu zeigen, wenn du daneben haust, wenn du falsch läufst. dir wenigstens eine Chance zu geben, deine Entscheidung zu hinterfragen, zu verändern. Jeder Gute, der tut es. Ist nur keine Feiglinge hier, oder? Jetzt wird es ganz still hier. Nein, genau, nein. Wenn wir das zusammenfassen, in ein paar Worten. Die Hölle ist ein furchtbarer und sehr grausamer Ort. Es ist ein Ort, für den niemand zu gut ist. Denkt an Herrn Weber, für die das nicht mitbekommen haben. 6000 Punkte für den Himmel kann man sich bei YouTube anschauen oder auch bestellen als DVD. Das war unsere Einstiegs-DVD. Die Hölle dauert ewig, man kommt niemals wieder heraus. Die Hölle ist ein Ort, an dem wir Emotionen haben, an dem wir Schmerz, Einsamkeit und Verzweiflung empfinden. Hoffnung gibt es dort keine mehr. Und die Hölle wurde ursprünglich für Satan und seine Dämonen geschaffen, ist aber seit dem Sündenfall auch für Menschen, die sich weigern, zu Gott umzukehren und das stellvertretende Opfer von Jesus für sich in Anspruch zu nehmen, der ewige Bestimmungsort. Und schließlich ist die Hölle ein Ort, an dem es keine Gnade und auch keine Partys mehr gibt. Niemand weiß, wie lange er lebt. Und auch wenn das abgedroschen klingt, ich selbst stelle mir das manchmal vor. Was wäre, wenn ich diesen Tag nicht mehr überlebe? Ich las gerade heute Morgen von einem Mann, der nur ein Jahr älter war als ich. Der wurde von seiner Lebensgefährtin erstochen. Es war ein Streit, sie stach, ging weg, kam wieder und war tot. Man liest von Autounfällen, weißt du, da fährt jemand zur Arbeit und jemand anderes, der schuld ist, fährt rein, macht einen Fehler und dieser Mann kommt nie mehr nach Hause. Nicht, dass ich das für uns erwarte, überhaupt nicht. Aber Fakt ist, diese Dinge geschehen jeden Tag. Jeden Tag tausendfach auf unserem Planeten. Wir haben bisher einfach nur Glück gehabt. Oder sind tatsächlich im Segen Gottes gewesen. Das ist besser als Glück. Weil er ist aktiv. Er kümmert sich um uns, wenn wir an ihm kleben. Wenn wir aber unseren eigenen Weg gehen, geht er nicht immer mit, weil er geht nicht Weg der Sünde. Dann sind wir allein auf uns gestellt und dann kann uns alles passieren. Wir verlassen den Schutzraum Gottes. Jedes Mal, wenn wir Entscheidungen treffen, die gegen das sind, was er sagt. So einfach ist es. Es ist lächerlich einfach. Aber es ist nicht witzig. In Daniel 12, Vers 8 sagt Daniel zu dem Engel, was wird der Ausgang von diesem sein? Das ist dieselbe Frage, die den Menschen von seiner Geburt bis zu seinem Tod beunruhigt. Was kommt danach? Ja, einige hoffen, dass nichts mehr kommt, weil wenn was käme, hätten sie ein Problem. Ich war so jemand. Mit 20 habe ich gehofft, dass danach nichts mehr kommt. Weil ich war kein guter Mensch. Ich hätte mich nicht wie Herr Weber als guter Mensch beschrieben. Ich wusste, ich war nicht gut. Ich habe so meinen Dreck am Stecken gehabt, schon als junger Mann. Hab gelebt, wie ich es für richtig hielt und all das. Und dann erzählte mir jemand von Jesus. Und von der Hölle. Ja, einige sagen, darfst du ja nicht mit der Hölle Leute bekehren. Weiß nicht. Bei mir hat es geklappt. Er hat mir von der Hölle erzählt und hat mir gesagt, wer reinkommt. Alle, die nicht Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben und ihm folgen. So eine einfache Definition. Habe ich als junger Mann schon verstanden. Und dann stand ich da alleine in meinem Hotelzimmer in Jerusalem. Okay, ich wusste jetzt, was ich zu tun hatte. Weil ich wollte nicht an diesen Ort. Und ich habe damals schon intuitiv verstanden, wenn es diesen Ort wirklich geben sollte, und die Möglichkeit war gar nicht so unwahrscheinlich, das habe ich damals schon verstanden, dann wäre ich ein Kandidat dafür. Und wenn es den Himmel wirklich geben sollte, wusste ich ganz sicher, dass ich da nie reinkäme. Ja, weil ich war weder gut, noch hatte ich Gott oder irgendwie sowas. Es war alles für mich Niemandsland. Ja gut, man kann Dinge ändern. Herr Weber ist aufgewacht. Der Karl hatte nochmal die Chance. Wir leben noch. Und wenn du das hier hören kannst, gehörst du ebenfalls zu dieser Elitetruppe der noch Lebenden. Schätz das nicht klein ein. Das ist wichtig. Was kann man tun, um der Hölle zu entgehen? Es gibt keine gute Tat, es gibt keine Summe von guten Werken, die auch nur eine Sünde aufwiegen könnte und uns Vergebung bringt. Es gibt nichts Gute und böse Menschen, nur erlöste und unerlöste Menschen. Und dazu ist Jesus ja in die Welt gekommen, wie wir lesen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein am Kreuz vergossenes Blut ist die einzige Währung, die Gott zur Bezahlung von Sünde akzeptiert. Seine Auferstehung ist der Beweis, dass alle, die durch den Glauben zu ihm gehören, erlöst und von ihren Sünden gerechtfertigt sind. Wer vor der Hölle errettet werden will, muss an Jesus Christus glauben und so sein neues, ewiges Leben bekommen. Das ist eine neue Geburt. Das ist nicht eine kleine Meinungsänderung. Ich nehme mal jetzt mal ein bisschen ein paar neue Gedanken in mein esoterisch oder spiritualistisches Repertoire auf. Das ist nicht, was reicht. Das ist nicht, was irgendetwas hilft. Ich habe schon viele Leute gesehen, die gerade in der Esoterik sehr weit drin waren. Und Leute, das sind suchende Leute. Die Esoteriker, die ich kennengelernt habe, waren alles stark suchende Menschen. Suchender als manch einer, der gleichgültig gegen alles ist. Aber sie waren genauso verloren wie die Gleichgültigen, weil sie noch nicht gefunden hatten, was Jesus Christus tatsächlich ist, wer er ist. Aber jeder, der ihn gefunden hat, empfing neues Leben. Und wer ihn einmal hatte, hey, meine Familie kommt aus der Esoterik, wir wissen ein bisschen Bescheid, wer ihn einmal hatte, ist nicht länger interessiert an esoterischen Spielchen. Weil wenn du das Original hast, gehst du nicht mehr zurück zu irgendwelchen Halbwahrheiten und vermischten Wahrheiten, weißt du, Bibel und irgendwelche übernatürlichen Dinge, kann man wunderbar mixen und kann dann verschiedene Sachen draus machen. Aber Jesus Christus, wer ihn einmal hat, ich meine hier hat, nie mehr dasselbe. Nie mehr dasselbe. Du fragst dann auch nicht mehr, weil du erkennst. Du fragst dann nur noch, wie kann ich ihm näher kommen? Das ist das, was dich interessiert, wenn du ihn einmal gefunden hast. Das hat nichts mit Religion zu tun, weißt du. Überhaupt nichts. Das ist etwas, was mit Leidenschaft zu tun hat. Du hast eine Person kennengelernt, die die interessanteste, faszinierendste, liebevollste, großartigste Person ist, die auf diesem Planeten zu finden ist. Und die ist interessiert an dir. Und das ist die gute Nachricht. Sie ist interessiert an mir, einem Typ, wie ich es war. Hey, und das soll ich vergessen? Wegen irgendeinem Vorteil, den ich irgendwo hätte, wenn ich belüge oder trüge? Das soll ich riskieren? Für irgendeine andere Frau, die vielleicht größere Oberweite hat oder irgendwas. Hey, wie doof wäre ich denn, wenn ich das riskieren würde, was er mir geschenkt hat. Seine Liebe, seine Nähe, seine Beziehung. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst. Donald Trump würde bei dir einen ausgehen. Einer der mächtigsten Menschen der Welt. Und er wäre dein Freund. Du hättest Gunst bei ihm. Alles, was du wolltest. Er würde dann seinen Geheimdienst beauftragen. Du hättest dann, was du willst. Hey, das wäre ein cooler Gedanke mal so. Ganz ehrlich, cooler Gedanke. Ja. Aber ich habe den, der Donald Trump gemacht hat. Stehst du? Ich habe den Chef aller Chefs, der mich liebt, der mir Gunst gibt, der mir die Türe aufmacht. Und was muss ich tun? Ihm nachfolgen. Ja, also, was soll ich denn sonst tun, wenn ich ihn kenne? Wem soll ich denn sonst nachfolgen? Irgendeinem Menschen, der irgendeine Halbwahrheit präsentiert oder mal kurz Zeit mal interessiert an mir ist oder mir irgendwelche Bestätigungen gibt, die ich brauche? Solange, bis er hat, was er will? Nee, keine gute Idee. Oh mei. Wer von der Hölle gerettet werden will, muss an Jesus Christus glauben. Das ist die neue Geburt. Und dazu gehört, über seine Sünden Reue und Buße zu empfinden und ein Leben zur Ehre Gottes zu beginnen und in allem Christus nachzufolgen. Und dann kommt der eigene Name zurück ins Buch, da wo er hingehört, ins Buch des Lebens. Es gibt viele Bibelstellen. Ich habe mal drei kurze ausgesucht, um nochmal klarzumachen, was ich meine. Nämlich, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist, was er will, was nicht heißt, dass wir nicht aus seiner Hand hüpfen können. Zweitens. Es gibt einen Ort vollständiger Sicherheit in Christus. Nämlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und noch letztens, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Als Heinrich VIII. Von England auf dem Totenbett lag, ließ er seinen Hofnarren kommen. Der König sagt, Freund, ich muss jetzt gehen. Wohin? Fragte der Narr. Das weiß ich nicht.
Wann kommt ihr wieder?
Ich komme nicht wieder.
Wer geht mit euch?
Niemand.
Habt ihr euch denn auf diese Reise vorbereitet?
Nein. Dann nahm der Narr seinen Narrenstab und seine Narrenkappe, warf sie auf das Bett des Königs und erklärte,
Majestät, ihr habt mir einmal gesagt, ich solle den Narrenstab dem Menschen geben, der ein größerer Narr sei denn ich. Ihr seid es, denn ihr geht jetzt und wisst nicht wohin und habt keinen Begleiter.
Der Reichsaußenminister des Dritten Reiches von Ribbentrop sagte kurz vor seiner Hinrichtung Worte, die darauf schließen lassen, dass er Jesu Vergebung noch rechtzeitig vor seiner Hinrichtung eben angenommen hatte. Er sagte, ich hoffe, dass durch das Erlöserblut Christi auch mir noch Rettung und Barmherzigkeit zuteil wird. Jeder Mensch hat die Hölle verdient. Doch die, die zu Gott umkehren und ihn zum Erlöser und Herrn ihres Lebens machen, die empfangen ewiges Leben bei Gott. Gott wusste um unsere Verlorenheit und er hat den brillantesten aller Pläne entworfen. Er hat Vorsorge dafür getroffen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können und schon hier in dieser Welt ein Stück Himmel auf Erden erleben. Sein Sohn Jesus Christus starb am Kreuz. Er nahm unsere Schuld auf sich und er starb an unserer Stadt. Alles, was ich tun muss, um dieses Geschenk zu erhalten, ist Christus meine Schuld zu bekennen und ihn um Vergebung zu bitten. Das möchte ich jetzt gerne anleiten für die, die das möchten. Bitte stehen wir doch zusammen an dieser Stelle auf. Dieses Gebet ist kein magisches Gebet, aber es ist ein Gebet, das mehr verändern kann in einem Leben als jedes andere Wort, was zu irgendeiner Zeit gesprochen werden kann. Darum wähle mit Sorgfalt, ob du das sprechen möchtest. Denn wenn du das tust, und zwar von ganzem Herzen, wird es dein Leben für immer verändern. Wer das möchte, wer Jesus nachfolgen möchte und Buße tun möchte, um seine eigene Lebensschuld gereinigt zu bekommen, der spreche jetzt mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Jetzt bringe ich dir alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Wasch mich rein von meiner Schuld. Und schenke mir neues Leben. Ich entscheide mich. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Und schließ den Himmel auf. Amen. Ist jemand hier, der sagt, das war mein Gebet und zwar so klar und so von Herzen, dass ich das jetzt hier auch bekennen kann vor Leuten, ohne mich zu schämen, weil ich weiß, was ich getan habe? Dann heb doch mal deine Hand. Wenn das war, was du heute für dich entschieden hast. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Jetzt möchte ich noch ein Gebet nachschicken. Das waren Hände, die waren schon mal klar mit Jesus und deswegen spare ich euch jetzt, das nach nebenan zu gehen, um nochmal ein Geschenk abzuholen, weil ich glaube, es war super, was ihr gemacht habt. Diese Entscheidung, ich weiß nicht, wie oft ich sie getroffen habe, bis es zu meiner neuen Geburt geführt hat. Es waren bestimmt 4, 5 Mal. Jedes Mal, ich wollte das und jedes Mal wurde es mehr in mir. Und mir jedes Mal, wenn ich nach vorne gegangen bin, irgendwo hin oder habe das Gebet mitgesprochen, ist was in mir gewachsen und gewachsen. Irgendwann, wie so ein Damm, der immer mehr kleine Löcher bekommt und auf einmal bricht das Ding durch und dann wusste ich, ich bin angekommen. Es war nicht beim ersten Mal, aber die Richtung war eingeleitet worden. Und das, glaube ich, ist auch hier gerade passiert. Und ich würde jetzt noch gerne für die von uns beten, die sagen, ich möchte gerne jemand sein, der Leute bewahrt vor diesem Schicksal. Denn die Gefahr ist groß, dass du jemanden kennst, wo du annehmen musst, dass er nicht in den Himmel kommt, wenn er morgen stirbt. Wir alle leben in dieser Welt und sind umgeben von in der Regel vielen solcher Personen. Die sind nicht schlechter oder besser als wir, aber sie sind schlechter dran als wir. Weil wir Jesus haben. Er macht den Unterschied. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns alle, mich eingeschlossen, dass du uns zu Männern, Frauen machst, die in dieser Welt eine Auswirkung haben, die hineinwirken, die einfließen in ihre eigene kleine Welt, in ihre Umgebung, in ihre Familie, in ihren Freundeskreis, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, überall, wo du uns Kontakte gegeben hast. Herr, lass uns auf natürliche, unaufdringliche und doch so klare Weise hineinfließen mit dem, was du uns gegeben hast. Zeig du uns die vorbereiteten Werke. Gib uns offene Türen, damit wir Dinge tun können, die wir bisher nicht tun konnten. Weil, Herr, wir lieben Menschen. Wir entscheiden uns dazu, Menschen zu lieben. Denn du bist ein menschenverliebter Gott. Deswegen ist dein Blut am Kreuz entlang geflossen. Bist du gestorben dort, weil du uns liebst, weil du uns nicht aufgegeben hast. Bitte hilf uns, dass wir die nicht aufgeben, die um uns herum leben. Nur weil sie vielleicht abgelehnt haben bisher, was wir ihnen angeboten haben. Gib uns kreative Wege, sie zu erreichen. Durch Geschenke oder durch eine Predigt oder durch einen Kaffee trinken oder irgendwas. Herr, gib uns Wege, die zu uns passen, die echt sind, die unaufdringlich sind und doch die Leben transportieren, Herr. Wir bitten dich, lass Deutschland nicht verloren gehen. Herr, hier leben so viele Millionen Menschen, die dich nicht kennen. Wir brauchen dich, Herr. Und wir wollen einfach eine dieser Zellen sein hier in Deutschland. Eine von deinem Leib, wo all die Kirchen dazugehören, die dich ernst nehmen. Wir wollen eine dieser Zellen sein, die ihre Umgebung beeinflusst, die sich multipliziert in den Herzen von Menschen. Ich danke dir, Herr, für das Vorrecht, die 6000-Punkte-Karte zu haben. Herr, ich kann nichts dafür. Und ich bin so dankbar, dass du sie mir gegeben hast. Amen.